Die Presse.
Bald ist es genau ein Jahr her, da wurde die FPÖ bei der Nationalratswahl erstmals stärkste Kraft im Land. Doch den Kanzler stellt die Partei immer noch nicht. Die Regierungsverhandlungen sind ja bekanntlich gescheitert und Parteichef Herbert Kickl musste sich wieder auf die Oppositionsrolle zurückziehen. Seither ist es eigentlich relativ ruhig um ihn geworden. Interviews gibt Kickl zumindest klassischen Publikumsmedien selten. Stattdessen bedient er seine Fanbase in den sozialen Netzwerken wie Instagram und Facebook mit Fotos von Wanderungen, mit Selfies, wie zum Beispiel auch gerade erst am vergangenen Sonntag, und mit Sprüchen und politischen Forderungen wie jener nach ausländerfreien Schwimmbädern. Die Partei liegt immer noch in Umfragen bei über 30% und gut 10% vor der ÖVP. Mit dem Sommergespräch im ORF, heute Montagabend, kehrt Kickl gewissermaßen auf die größere mediale Bühne zurück. Und der ORF hat ihm einen Gefallen getan, indem sie ihn als Parteichef der stimmenstärksten Partei als Letzten eingeladen hat. Dabei hätte sie vermutlich auch ganz einfach den Bundeskanzler zum Schluss einladen können. Insgesamt ist das ein taktischer Volltreffer für Kickl, schreibt unsere Kolumnistin Anneliese Rohrer. Das ist Was wichtig ist, der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und bei mir zu Gast ist heute Daniel Bischoff aus der Presse Innenpolitik. Wir reden kurz vor dem ORF-Sommergespräch darüber, welche Pläne die FPÖ eigentlich genau hat, auf wen sie sich besonders einschießt und welches Ziel sie mit dem Pilnacek-Urschuss verfolgt. Lieber Daniel, schön, dass du da bist.
Hallo.
Viele Menschen fragen sich oder Politikbeobachter könnten sich fragen, wo war denn eigentlich Herbert Kickl den Sommer über oder sogar seit der vergangenen Wahl vor einem Jahr? Wie hast du ihn wahrgenommen?
Also generell ist er sicher weniger in Erscheinung getreten in den vergangenen Monaten. Es gab da auch wenig, sehr, sehr wenig Interviews, hauptsächlich ein paar Stellungnahmen auf den sozialen Kanälen von ihm. Das liegt natürlich auch einerseits daran, dass jetzt in den vergangenen Monaten es eher innenpolitisch ruhig war, aber wie auch bekannt ist, hat er ja auch eine persönliche Tragödie verarbeiten müssen, den Tod seines Vaters. Ich glaube, dass es jetzt mit September sich das wieder ändert und dass man da mehr hören wird. Also es fängt jetzt an mit dem Sommergespräch heute am Montag und jetzt geht ja auch wieder der parlamentarische Betrieb dann los Ende September und zugleich auch findet Ende September der FPÖ-Bundesparteitag statt.
Es ist jetzt bald auf den Tag genau ein Jahr her, dass die FPÖ stärkste Kraft bei den Nationalratswahlen geworden ist und die FPÖ wollte Kanzlerpartei werden. Das ist ja nicht gelungen. Wie geht es der Partei insgesamt jetzt ein Jahr danach, wo man zuerst so lange bis Mitte Februar in Koalitionsverhandlungen oder Ende Jänner ungefähr war und dann doch erkennen musste, es ist sich wieder nicht ausgegangen. Ja, wie geht's der Partei?
Genau, also wir erinnern uns, das war ja ziemlich wilde Koalitionsverhandlung, dann auch letztlich gescheitert zwischen FPÖ und ÖVP. Und wenn man jetzt erwartet hätte, dass dadurch Fraktionskämpfe aufbrechen und vielleicht der Kickl in Frage gestellt wird, das ist nicht der Fall. Wenn man sich doch auch da innerparteilich umhört, dann ist die Partei sich sehr einig. War ja nicht immer so, das war ja auch eine Partei, wo es oft auch Grabenkämpfe gab in den vergangenen Jahrzehnten. Und manch einer sagt vielleicht, das ist auch vielleicht gar nicht so gut, weil es sollte auch ein bisschen mehr gestritten werden. Aber an sich sitzt er fest im Sattel.
Wobei eine kleine Einschränkung, ein bisschen kann ich mich erinnern, ganz leichte, leise Kritiktöne kamen, wenn dann aus Salzburg, glaube ich, oder? Rund um das Scheitern der Koalition.
Ja, da gab es ein Interview mit dem FPÖ-nahen Historiker Lothar Höbelt, also nicht der Interviewer, der hat einen Beitrag geschrieben und darauf, auf den replizierend, gab es dann auch ein bisschen leichte Misstöne aus Salzburg. Aber wie gesagt, ich glaube nichts, was ihn jetzt ernsthaft gefährden würde. Man merkt aber, dass schon so inhaltlich, hört man auch, gibt es halt schon noch ein paar Differenzen, zum Beispiel auch rund um diesen Mietpreisdeckel. Da gibt es ja auch Befürworter und Kritiker in der FPÖ. Manche finden das gut, manche weniger. Und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass eben da gibt es doch noch den einen Flügel, der eher sich als soziale Heimatpartei versteht, der eher linke Wirtschafts- und Sozialpolitik fahren will. Und dann eben eher so einen rechtsbürgerlichen Block, der halt keine Eingriffe in Eigentumsrechte will. Also da gibt es noch ein paar Positionierungsfragen, aber ich glaube jetzt eben nichts Gravierendes.
Positionierungsfragen, die man spätestens bei einer möglichen Regierungsbeteiligung dann doch irgendwie beiseite räumen müsste, weil dann kann man sich da nicht mehr so, wie soll ich sagen, durchmogeln mit beide Flügel bedienen wahrscheinlich. Und wie ist das Verhältnis jetzt zur neuen Dreierkoalition, die Kickl vor allem ganz gerne als Verliererkoalition bezeichnet? Und lass uns mit der ÖVP beginnen.
muss man immer unterscheiden, zwei Ebenen. Einerseits auf Landesebene, da muss man ja sich immer wieder erinnern, dass es mittlerweile 5 Koalitionen zwischen ÖVP und FPÖ auf Landesebene gibt. Und da läuft es eigentlich, was man so hört, gut, dringen auch keine großen Differenzen an die Öffentlichkeit. Und da muss man unterscheiden im Bund, also da hört man weiterhin, dass es eigentlich tendenziell sehr persönlich jetzt keine großen Freundschaften gibt oder Annäherungen, also da dürfte schon noch einiges im Argen liegen. Und ich glaube, das liegt auch daran, weil das eben nur noch mal die größten Konkurrenten sind, ÖVP und FPÖ, weil die natürlich gegenseitig die größte überschneidende Wählerbasis haben. Und da deswegen, glaube ich, bekriegt man sich eben am meisten da gegenseitig, weil die ÖVP wird von der SPÖ kaum Wähler holen und die FPÖ ebenso wenig. Deswegen muss man sich eigentlich so bekämpfen, weil man nur mal die größte Konkurrenz zueinander ist.
Mm. Na gut, und ich meine, wir erinnern uns, was auch der heutige Kanzler Christian Stocker im Wahlkampf alles Richtung FPÖ ausgerichtet hat. Das waren schon deutliche Töne, das hat sich innerhalb der Koalitionsverhandlungen dann wieder ein bisschen gedreht. Ja. Aber man hat sich schon einiges ausgerichtet.
Ja, Kickl war ja auch nicht gerade.
Wollte ich eher, natürlich, ja. Das, aber davon gehen wir jetzt einmal grundsätzlich aus, wenn man weiß, wie er Politik versteht. Aus Sicht der FPÖ läuft gerade jetzt zum Schulbeginn und zum Start in den Herbst eigentlich alles ziemlich gut. Die Stadt Wien erhöht Tarife bei Öffis und Parken und Gebühren. Die Regierung kündigt an, die Pensionen doch nicht über der Inflationsrate abschließen zu wollen oder erhöhen zu wollen. Kann die FPÖ das alles sehr gut für sich nutzen, glaubst du, die nächste Zeit? Also du hast schon den Parteitag erwähnt und überhaupt. Also eigentlich läuft es gut für die FPÖ, oder?
Also die Ausgangslage ist sicher sehr gut. Es sind jetzt halt mal keine Wahlen längere Zeit. Das nächste ist, glaube ich, Oberösterreich 2027. Wie die Lage bis dahin ist, weiß man nicht. Aber natürlich eröffnet das auch einiges an Potenzial, auch zum Beispiel bei den Pensionisten, die ja eigentlich die quasi letzte große Bastion sind von ÖVP und SPÖ. Wenn es hier noch weiter gravierende Einschnitte gibt, ist das natürlich auch ein Wählerpotenzial, das die FPÖ anzapfen könnte. Und ja, ich glaube, muss man mal abwarten, wie sich die Wirtschaftslage auch entwickelt.
Was man FPÖ, ich habe jetzt gehört, weil Herbert Kickl war auch bei OE24 schon in einem Sommergespräch und da habe ich dann nur eine kurze Zusammenfassung von ihm gesehen, wo er betont hat, dass er davon ausgeht, dass die Regierung platzen wird, also dass sich das nicht ausgehen wird. Das ist eh klar, weil er ja auch grundsätzlich der Meinung ist, dass es, wie schon gesagt, eine Verliererkoalition ist. Was ist denn eigentlich das große Ziel der FPÖ? Dass das möglichst bald scheitert?
Ja, das ist die große Hoffnung, was mir auch so innerparteilich erzählt wird. Hofft man so, wird so oft genannt, ein bisschen das Jahr 2027. Weil da auch, es gab da ein Interview mit dem Katzian, ich glaube es war im Frühling, wo der gesagt hat, man muss dann irgendwann über Vermögensteuern sprechen. Und in der FPÖ wurde das quasi so als Hoffnungsschimmer aufgefasst. Ah, wenn die mal anfangen über Vermögensteuern zu sprechen ernsthaft, dann ist es aus. Ist halt eine blaue Hoffnung, wer weiß, ob sich's erfüllt. Aber da rechnet man nicht, dass die Koalition bis 2029 hält.
Hm. Und was ist dann das große Ziel der FPÖ bei der nächsten, für die nächste Wahl?
Also was man immer hört, ist, die wollen die Sperrminorität im Nationalrat haben, also das sind sie auch in Reichweite, also jetzt haben sie 57 Mandatare, sie bräuchten dann 62, also es ist nicht mehr so weit bis dahin, die Umfragen geben das, glaube ich, her und dann können sie eben jedes Verfassungsgesetz blockieren, es ging dann also nichts mehr durch ohne die FPÖ, deren Hoffnung ist, wenn man mal diese Sperrminorität hat, dann muss man die FPÖ in die Regierung nehmen. Aber ob damit das stimmt.
Damit man nicht immer den Blockierer nur hat, das ist ihre Erzählung, so stellen sie sich das vor.
Man muss aber sagen, jetzt die letzte Regierung, die eine Verfassungsmehrheit hatte, war Gusenbauer bis 2008. Seitdem hat keine Regierung mehr eine Verfassungsmehrheit gehabt, war immer auf Kooperation mit der Opposition angewiesen. Also es würde auf jeden Fall die Macht der FPÖ im parlamentarischen Prozess stärken, aber eine Regierungsbeteiligung ist dadurch nicht garantiert.
Jetzt findet, wir haben es jetzt schon mehrfach erwähnt, dieser Bundesparteitag statt, der wurde ja auch verschoben, der hätte eigentlich schon im Juni stattfinden sollen, aber das war so unmittelbar nach dem katastrophalen Amoklauf in Graz an dieser Grazer Schule, deswegen hat man sich damals entschieden, es abzusagen. Jetzt am 27. September findet dieser Parteitag in Salzburg statt. Was ist denn von dem zu erwarten?
Also ich rechne jetzt nicht mit großen Überraschungen, also dass der Kickl dort eine Schlappe erlebt und nur mit einer geringen Prozentzahl wiedergewählt wird, eben glaube ich aufgrund der Einigkeit in der Partei eben nicht zu rechnen. Sonst, aber große thematische Schwerpunkte werden glaube ich da auch nicht verkündet werden, die sind ja sowieso klar von der Migrationspolitik, EU-Politik, mit diesem Beharren auf der Neutralität, also ich glaube da gibt es eh schon die Kernthemen, also ich glaube das wird wenig überraschend verlaufen.
Und vermutlich wird man Töne hören von Herbert Kickl, die man auch die vergangenen Wochen und Monate nicht nur von ihm, sondern auch anderen Mitgliedern der Partei gehört haben. Nämlich sich, also ein paar Punkte möchte ich heraufgreifen. Du hast jetzt das Thema Neutralität schon angesprochen, aber aufgefallen ist auch unter anderem, dass sie sich sehr laut gemeldet haben zu dieser Affäre rund um den Botschafter in Brüssel, damit auch die ÖVP angegriffen haben und auch ein bisschen die Beate Meindl, also sogar nicht nur ein bisschen, sondern die Außenministerin. Das ist auch aufgefallen, dieses Einschießen auf Beate Meindl-Reisinger wird vermutlich in den Reden von Herbert Kickl wiederkommen. Was ist denn da die Strategie und warum schießt man sich gerade auf sie so ein?
Also Neutralität ist natürlich ein Kernthema da. Die Neutralität und mutmaßliche Neutralitätsverletzung, kann man sagen, ist ein Kernthema. Das sind beides Kernthemen der FPÖ. Meindl-Reisinger ist, glaube ich, da besonders ins Visier geraten, weil sie da eben oft dann auch in die Ukraine gereist ist und sie da immer wieder auch die Unterstützung Österreichs auf politischer Ebene für die Ukraine betont. Und das gefällt halt der FPÖ gar nicht. Und das will sie für ihre Agenda nutzen. Hm. Also das merkt man wirklich, dass das noch jetzt verstärkt betrieben wird als unter Außenminister Schallenberg.
Und wird vor allem auch von manchen Boulevardmedien dankbar aufgegriffen, habe ich den Eindruck, ja, dass man dann sozusagen ausrechnet, wie oft die Außenministerin schon in der Ukraine war und solche Geschichten. Ist mir in den vergangenen Wochen, gerade im August, im sonst eher nachrichtenarmen August, aufgefallen.
Ja, jetzt wird natürlich immer verbunden mit der Teuerung das Thema, quasi der Außenminister reist für Staatssteuerkosten immer, obwohl sie ein neutrales Land vertritt, immer wieder ins Ausland und bei uns spart man. Also das ist der übliche Vorwurf. Hm.
Die FPÖ spricht, ist mir auch aufgefallen, immer wieder von einem heißen Herbst, der jetzt kommt. Was genau meint sie damit?
Dadurch, dass eben der innenpolitische Betrieb wieder stärker anläuft, wird man hier, glaube ich, mehr auch von der FPÖ hören. Wir haben jetzt den Urschuss, Bilnacek-Urschuss, der dann jetzt wirklich fixiert werden soll, nachdem es ja vorher nicht verfassungsrechtlich zulässig war, das mit dem Corona-Urschuss zu verbinden. Dann haben wir eben den Bundesparteitag und generell, glaube ich, wird es wieder mehr Veranstaltungen geben, wo man in die Offensive geht.
Aber eine Frage habe ich noch zum Pilnacek-Urschuss. Ich denke mir dann immer, wenn die FPÖ etwas macht, dann macht sie das ja oft auch aus sehr vorhersehbaren taktischen Gründen, also Corona und so weiter, weil sie eine bestimmte Wählerklientel abgreifen will. Aber welches Interesse hat sie jetzt bei diesem Pilnacek-Urschuss oder an wen will sie sich da richten als Aufräumer, als Opposition, die hinschaut?
Also dieser Pilnacek-Urschuss geht natürlich hauptsächlich gegen das ÖVP-geführte Innenministerium. Das ist eben der Hauptfeind der FPÖ. Und man sieht da eben bei diversen Vorgängen, bei den Ermittlungen Aufklärungsbedarf. Da gab es ja diese Debatte um die Smartwatch, glaube ich, zuletzt bei Pilnacek, um diverse Ermittlungsschritte. Und da sieht man eben einen Staat im Staat, ein schwarzes Netzwerk, das alles kontrollieren und zuschütten würde, wenn es unangenehm wird. Und deswegen, glaube ich, fokussiert man sich darauf so stark. Und es hat auch eigentlich zwei strategische Vorteile. Erstens hat man da auch ein bisschen die Grünen auf der Seite. Also man muss nicht quasi gegen vier Parteien antreten im Urschuss, sondern die Grünen haben ja da auch ein bisschen Zustimmung zu diesem Ausschuss gezeigt. Beim Corona-Urschuss hätte man alle Parteien gegen sich. Und was schon auch teilweise intern eingeräumt wird, ist, dass das Corona-Thema halt schon langsam ein bisschen das Interesse schon allmählich ab und da sagt man einfach, der Pilnacek ist die spannendere Story.
Jetzt hast du schon erzählt, dass eine der strategischen Stärken der FPÖ ist, dass sie so eine Einigkeit zeigt und sich nicht irgendwie mit Streitereien nach außen aufhält oder ja, die Schlagzeilen füllt. Ich frage dich jetzt als Beobachter und als auch Kollege, der die Partei länger begleitet, hat Herbert Kickl, seitdem klar ist, dass er nicht Kanzler wird, seine Rolle als Oppositionschef einer der größten Parlamentspartei richtig angelegt, in der Art, wie er das bisher, also alles, was wir jetzt besprochen haben, also eher zurückhaltend, über den Sommer gar nicht so viel Termine, in ihren Kanälen aber durchaus sehr zielgruppengerecht Slogans und auch ja, Feinde ausmachen, aber eben nicht super laut und polternd. Ist das deiner Meinung nach genau richtig oder hat er was falsch gemacht?
Ich glaube, die Strategie dahinter ist, man will nicht dauernd in Erscheinung treten und das macht es dann umso interessanter, wenn man auftritt und dann irgendwas sagt, was empört, was andere begeistert, was andere schockiert. Also es ist eine Strategie, auf die man, glaube ich, setzen kann. Ob sie richtig ist, kann ich nicht beurteilen. Man wird es, glaube ich, sehen, aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, glaube ich, dass weiterhin ein Interesse besteht an Kickl. Das sieht man, er hat seine Fans, er hat seine Feinde, er polarisiert. Und bisher ist die FPÖ zumindest bei Wahlen gut gefahren mit ihrer Strategie.
Was für eine Art von Kickl oder welchen Kickl erwartest du heute Abend im ORF-Sommergespräch? Auch wenn wir uns erinnern an das vergangene Sommergespräch vor einem Jahr im August 2024. Wird das genauso anlegen oder anders?
Ich glaube, sehr ähnlich. Ich glaube, angriffig, wie man es erwarten kann.
Lieber Daniel, danke.
Danke.
Das war Was wichtig ist am 8. September. Die ausführliche TV-Kritik des ORF-Sommergesprächs mit Herbert Kickl lesen Sie noch Montagabend auf diepresse.com. Ich stelle Ihnen den Link dazu, sobald er da ist, natürlich auch in die Shownotes. Danke fürs Zuhören. Wenn Sie die Wochenendfolge mit unserem Freitagsgast Christian Klar verpasst haben sollten, dann empfehle ich Ihnen die hier auch noch. Der Schulleiter einer Brennpunktschule in Wien-Floridsdorf hat mir da zum Schulbeginn von den Herausforderungen mit Integration, Sprache und Kulturkonflikten erzählt. Machen Sie es gut und auf bald!